Guten Morgen, es ist Samstag, der 26. April 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den offiziell vom Bundeskriminalamt getesteten Podcast für linksoffene Rechte, rechtsoffene Linke und alle anderen, die noch ganz dicht sind. Mein Name bleibt in jedem Verhör Paul Brandenburg, aber meine bekannte Bitte an euch ist dringender denn je, die nämlich um den kleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevante Werbeeinnahmen oder Sponsoren, während aber die finanziellen Kosten unserer Arbeit immer weiter steigen. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nämlich nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Damit und mit großer Freude stürze ich meine Gäste in die Arbeit. Das sind aus Berlin Podcaster und Moderator Christian vom Osten und aus Österreich der heimliche Fetisch aller Bundeskriminalbeamteten, Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Guten Morgen, alle.
Hallo, Paul.
Ja, BKA-Zensur, Mensch, das war für mein kleines Highlight diese Woche. Da hat es doch tatsächlich das sogenannte Bundeskriminalamt vollbracht und hat der Firma Apfel in Amerika geschrieben, dass eine Folge von Milenas und meinem Baby hier, nämlich Nummer 136 mit dem schönen Titel Grünes Kalifat, aus dem Apple Store verbannt wird. Zumindest aus dem Deutschen, also aus dem Angebot dort. Store ist das nicht, ich glaube, es ist wie iTunes Podcast oder so. Im Deutschen will Apple es nun selber nicht mehr zeigen, weil das BKA meint, diese eine Folge würde gegen den Majestätsbeleidigungsparagrafen 188 StGB verstoßen. Es gab da keinerlei Gerichtsanweisung oder ähnliches, sondern es gab nur diesen Wunsch der deutschen Stasi-Nachfolgetruppe und dem hat Apple entsprochen. Eine Eröffnungsfrage an euch beide. Wisst ihr eigentlich, wofür das Bundeskriminalamt offiziell zuständig ist? Milena, weißt du, was eigentlich deren gesetzlicher Zuständigkeitsrahmen ist?
Verbrecher fangen?
Ja, super.
Ich meine, Polizei, die normale Polizei ist ja, glaube ich, Sache der Länder, ne?
Genau.
Und das BKA ist halt irgendwie, ne, für Sachen, die halt über die Länder hinausgehen. Also für so Verbrecher wie Paul Brandenburg. Ich bin ja sicher, dass du das verbrochen hast. Ich habe wahrscheinlich nicht gegen den Majestätsbeleidigung.
So ist das unter Gangstern. Ja, der eine schubst den anderen vor den Bus, wenn die Bullen kommen.
Naja, also.
Gut, auf dich kann ich zählen in der Verhandlung. Ich sehe schon.
Der war's.
Ja, der war's, genau. Gut, damit ist das schon mal geklärt. Ja, Christian, weißt du, wofür das BKA eigentlich wirklich zuständig ist?
Wenn ich euch beide so höre und auch so lachen höre, würde ich sagen, so wie die Berliner es übersetzen, Berliner Kabarettanstalt.
Stimmt, die gibt's auch.
Das mit lustig muss es ja sein. Denn ja, nicht ganz ernsthaft so. Haben sie doch noch keine richtigen Befugnisse, nicht wahr?
Nee, doch. Also formal juristisch ist es so, dass es eine Koordinierungsstelle der Landeskriminalämter sein soll. Also den polizeilichen Informationsaustausch, um Länder, also Bundesländer übergreifende Dinge zu koordinieren und internationale Angelegenheiten. Also wenn da einer mit dem FBI was groß koordinieren soll, dann ist wohl das BKA dafür da, das zu übernehmen und zu koordinieren. Und relevante Straftaten von nationaler Bedeutung, so ganz allgemein gummiparagraphisch ausgedrückt, wenn also irgendwie Terror, Waffenhandel, internationaler Drogenschmuggel, das sind so exemplarisch welche im BKA-Gesetz genannt. Aber ich habe jetzt mal reingeguckt, aus gegebenem Anlass ins BKA-Gesetz, dann gibt es auch noch den Paragraph 4 Absatz 2 Ziffern 2 und 3 des Bundeskriminalamtgesetzes und die besagen, das BKA übernimmt darüber hinaus die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung wahr, wenn das Bundesministerium des Inneren es aus schwerwiegenden Gründen anordnet oder der Generalbundesanwalt einen Auftrag erteilt, Milena. Also die Bundesbullen, das möchte gern FBI, kommt immer dann, wenn Nancy das will.
Ja, Nancy, deine beste Freundin, genau.
Christian,
ihre eigene Haus- und Hoftruppe sozusagen.
Kann man sagen. Und der bewaffnete Arm ist ja bekanntermaßen dann die Bundespolizei, also die noch stärker bewaffnete und uniformierte ist, dann die Bundespolizei. Die kommt dann in Form der GSG 9. So kam sie ja zum Beispiel damals zu Björn Lars Oberndorf, dem Vorsitzenden des Vereins Polizisten für Aufklärung. Der hat ja Nancys Terrortruppe dann auch als Überfallkommando im Haus gehabt, weil er, ja, weiß ich gar nicht warum, haben sie dann nachher nicht begründet. Also er war halt kritisch. Ist er immer.
War das nicht auch während Corona, als das passierte?
Ja, kurz danach und so, ja. Ja, es geht also munter weiter. Wir sind gespannt, welche Folgen als nächstes verboten werden und geben unser Bestes, Christian. Ja, zwinker, zwinker, dass auch diese auf den Index kommt. Die Themen dafür oder Möglichkeiten sind reichlich und unter anderem natürlich das aktuelle Dauerbrenner-Thema in jeder Hinsicht, der Krieg in der Ukraine. Da zeichnet sich nun ab, dass das, was Trump, wie man meint, großspurig angekündigt hat, vielleicht sogar tatsächlich eintreten könnte. Offensichtlich sind die Friedensgespräche oder die Waffenstillstandsvereinbarungsgespräche weit vorangeschritten. Nichts Genaues weiß man nicht, aber was man jetzt weiß, Milena, ist, dass Trump böse ist auf Volodymyr Zelensky, denn Trump hat auf seinem eigenen Social Media Nachfolger, Ex-Nachfolger oder Wunschnachfolger Truth Social geschrieben, Zelensky brüstet sich auf dem Wall Street Journal mit den Worten, die Ukraine wird die Besetzung der Krim rechtlich nicht anerkennen. Hier gäbe es nichts zu diskutieren. Trump meint, diese Aussage ist sehr schädlich für die Friedensverhandlungen. Niemand verlangt von Zelensky, die Krim als russisches Territorium anzuerkennen. Aber wenn er die Krim will, warum hat er dann nicht schon vor 11 Jahren um sie gekämpft? Die Situation für die Ukraine ist katastrophal. Die Erklärung, die Zelensky abgegeben hat, wird nichts anderes tun, als das Killing Field zu verlängern. Ein amerikanisches Idiom für eben das Feld, auf dem die Soldaten fallen. Ja, also Trump ist sauer auf Zelensky. Gleichzeitig sollen die Gespräche weit vorangeschritten sein. Russland sagt insgesamt, kommentiere, man sei auf gutem Weg. Da liegt irgendwie ein möglicher Deal in der Luft, Milena.
Ja, also das wird wahrscheinlich so oder so ähnlich kommen. Die Ukraine wird Gebiete abtreten, das ist auch klar. Und natürlich Schnappatmung bei den Europäern. Und das ist wahnsinnig verheuchelt, ne? Also die Ukraine wird bei diesem Deal nicht so gut wegkommen, wie sie zum Beispiel in Istanbul weggekommen wäre. Ja, das war ja Boris Johnson im Sinne des Westens und der damaligen US-Regierung, der diesen Friedensvertrag von Istanbul wenige Wochen nach Kriegsausbruch 22 verhindert hat. Und das hätte AA hunderttausende Tote erspart und auch viel Geld für Waffen. Aber darüber liest du und hörst du natürlich nichts in unserer Altjournalie. Stattdessen tauchen dann da die üblichen A-Team-Experten-Dummies auf. Claudia Major oder Carlo Massala, der ungediente Politologe der Militäruni. Und da heißt es dann, oh, wie kann der Trump nur, er ist Putin-hörig. Ja, auch das habe ich schon gehört. Das kann und darf die Ukraine nicht annehmen. Ja, aber Gegenvorschläge, also friedliche Gegenvorschläge gibt es keine. Ja? Der Krieg soll einfach weitergehen. Am besten mit deutschen Taurus, die weit nach Russland reichen.
Nee, dir nicht.
Hast Bitte?
Du nicht? Hast du nicht mitgekriegt? Der impotente Fritz darf nicht. Die Amerikaner haben ihm jetzt verboten, Taurus.
Ach so.
Ja. Also, das wie immer, Fritz Merz will es hochkriegen, kann es aber nicht. Und er macht was am besten, kann, er enttäuscht alle Erwartungen. Jetzt in dem Fall zum Glück mal. Nee, Fritz ist so impotent, wie man meinen würde. Er darf Taurus nicht liefern. Der Hersteller oder sag mal, der Hersteller von wichtigen Zentralkomponenten, das ist der Taurus-Marschflugkörper, hat den Deutschland verboten, als US-Unternehmen, das einzusetzen. Da gibt es dann entsprechende Geheimabkommen und so, weil da Technik drin sei, die darf niemandem in die Hände fallen. Was natürlich ein lustiger Grund ist, dass der Feind die Rakete nicht abgeben darf, weil sie so geheim ist. Die
besten Rakete. Ja, gut, aber das, ja gut, wer weiß, woher diese Anweisung kam. Eins ist auf jeden Fall klar, Trump hat definitiv keine Lust mehr auf diesen Abnutzungskrieg. Ja. Ja. Mhm. Der kostet nur Leben und Geld und bringt nichts. Kein guter Deal, um es in seinen Worten zu sagen. Und der hat ja andere Probleme. Dem geht es jetzt gerade nicht um NATO-Ausweitungen an die russische Grenze, ja. Trump konzentriert sich auf ein finanziell absaufendes Amerika, das sich ja auch im Handelsstreit mit China befindet. Und er hofft ja auch, die seltenen Erden, die die USA unbedingt brauchen, ja, China aber jetzt nicht mehr liefert, jedenfalls zum großen Teil nicht, die will er in der Ukraine finden, ja, oder in Russland. Putin hat Trump ja angeboten, gemeinsam neue Vorkommen zu erschließen. Und ich meine, diesen Krieg wird keiner gewinnen. Der kann einfach noch Jahre so weitergehen. Und das scheint Europas fester Wunsch zu sein. Ja, die Europäer denken ja ernsthaft darüber nach, diesen Krieg alleine zu finanzieren, wenn die USA aussteigen sollten. Und ich würde mal sagen, da ist die Billion Schulden von Fritze Merz aber schnell aufgebraucht. Und da ist keine Brücke repariert.
Tja, Fritze Merz ist das Stichwort, Christian, so scheint es auszusehen. Und bekanntermaßen, wie gesagt, liefern darf er das Ding jetzt nun nicht, aber sie versuchen halt irgendwie das zu ihren Gunsten fortzusetzen, weil scheinbar verdient das WEF-Kartell in der EU damit, aber Trump nicht mehr, oder?
Naja, Ich denke mal, erstmal frage ich mich sowieso schon die ganze Zeit, warum wir denn, wenn der Russe 28 kommt, wir hier noch die Brücken sanieren. Ja, das ist ja völlig idiotisch. Ja, dann muss es ja bequemer, bis er bis nach Brandenburg kommt oder so. Ja. Aber davon abgesehen, soll nochmal irgendjemand behaupten, Trump sei irgendwie verrückt oder wisse nicht, was er tue oder so. Der hat jetzt ja ganz klar gesagt, wenn sich das jetzt nicht in nächster Zeit klärt, ich glaube, er hat kein ultimatives Datum genannt, aber wenn sich das jetzt nicht binnen kürzester Zeit klärt, dann sind wir raus. Dann macht mal weiter, auch wenn ihr noch drei Jahre weitermachen wollt.
Er hat für sich ein Datum, hat er gesagt, aber er sagt es noch nicht.
Ja. Erratisch nennt sich das nachher. Seine, der erratischen Entscheidung. Nein, aber ich denke, er wird es jetzt zum Ende bringen, mit oder ohne der Ukraine und Russland. Also
naja,
der Rest bleibt dann bei uns hängen, da kommen dann also natürlich noch, egal ob der Krieg weitergeht oder nicht, die Waffen für die Ukraine, die sind ja schon längst, denke ich mal, bestätigte und vielleicht teilweise auch schon bezahlte Sache, weil irgendwie muss sich ja die Ukraine dann auch verteidigen können im nächsten Jahr. Ich hoffe, ihr habt die Ironie verstanden. Also
so gerade eben, gut, dass du mal gesagt hast für unsere Fans beim BKA, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob sie verstehen oder auch nicht. aber ja, so scheint es durchaus zu sein. Und ich meine, letztlich, Milena, die werden halt über die Köpfe von allen anderen hinweg verhandeln. Ich meine, kein Mensch interessiert sich für die Meinung der EU-Mafia, abgesehen von ihren Insassen. Und ansonsten entscheiden halt Russland und die USA, was mit der Ukraine geschieht, oder? Also das ist ja recht einfach.
Ja. Also die EU ist draußen und das ärgert sie natürlich. Und also Fritze Merz hat sich ja jetzt hingestellt und hat gesagt, er wird jetzt einen Friedensplan entwickeln. Das war der erste Lacher des Tages. Ja, also für mich, als ich das am Morgen gelesen habe. Fritze Merz wird einen Friedensplan entwickeln für die Ukraine. Ja. Okay.
Ja. So.
Dass ihr ihn immer noch, Friedrich nennen könnt. Ich nenne ihn Kriegrich inzwischen. Also so
Fritze.
Von Friedrich. Naja, nee.
Kritze. Gut.
Ja, ich nenne ihn Kriegrich. Passt
auf. Für mich ist er der impotente Fritz, denn wenn ein Kerl immer so groß ankündigt und dann das liefert, das ist einfach so eine klassische Situation. Das
ist aber sein einziger Vorteil. So kann er Impotenz? Sich nicht mehr fortpflanzen. Naja, ich meine, impotent, würde ich sagen. Für mich macht er immer so eine Mischung, ja, ich sag mal, aus diesem Duracell-Hase aus Ecstasy, kennt ihr den noch aus der Fernsehwerbung?
Ja,
so ein Duracell-Hase auf Ecstasy und einem kackenden Hund. Weil irgendwie ist, weil einerseits ist er so dabei, übertrieben, um Krieg zu trommeln und alles sowas. Russenhass, Trump-Bashing ohne Ende, ohne auch nur ansatzweise einen Plan für Deutschland oder politisches Geschick zu haben. Und ansonsten ebenso verletzlich wie ein kackender Hund. Angespannte Körperhaltung, vor lauter Drücken quellen die Augen raus, gebeugter Rücken, wenn ihn die Roten oder die Grünen ausschimpfen, dann guckt er so mit einem ganz tollen Blick von unten nach oben. Und
Christian, jetzt
haben wir dieses... Er ist Mr. Burns, ne?
Das stimmt.
Aus den Simpsons, ne?
Das Bild ist besser.
Aber er sieht ja ganz genauso aus. Also mir sind diese Simpsons wirklich unheimlich langsam,
das stimmt.
Muss ich
sagen. Das ist
Donald Trump will Präsident werden in einer frühen Folge oder geht dann die Treppe hoch oder, ach ja, naja.
Alles richtig, aber das Bild ist mir auch viel lieber als das mit den Hunden, weil ich mag wirklich Hunde sehr gern, im Gegensatz zu Friedrich Merz. Also der mag Hunde vielleicht auch gern, aber ich mag ihn nicht gern. Manchmal ist die deutsche Sprache etwas ungenau.
Wahrscheinlich mögen die Hunde ihn auch nicht gern, aber das ändert ja nichts daran, dass er so aussieht und so wirkt.
Hunde sind halt sehr gutmütig, die verzeihen viel. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es Hunde gibt, die Friedrich Merz mögen. Aber das wäre ein bisschen vom Thema weg. Denn in Sachen Krieg übrigens hat sich auch der Spätzlemauer nochmal zu Wort gemeldet. Wir erinnern uns, es gibt noch einen Neofaschisten der Grünen, der an Regierungsmacht ist. Der, Herr Kretschmann, forderte jetzt aus Baden-Württemberg heraus ein Zitat, republikanisches Pflichtjahr für junge Menschen. Ja, dieser soll sowohl Wehr- als auch zivile Komponenten erhalten. Das ist auch so ein
Das wollen doch mehrere schon, ne?
Ja, aber beides, also Wehr- und Zivilkomponenten. Ich überlege dann, ob man pflegt man die alten Leute und dann erschießt man sie oder so. Das würde ja mehrere Probleme gleichzeitig lösen.
Genau.
Oder du gehst zur Armee und lernst dort bügeln. Das kann man ja auch machen.
Wobei, was ich wirklich irre finde dabei ist, dass die sich irgendwie scheinbar anstrengen, im Star-Wars-Duktus zu bleiben. Weil, ich meine, wir Star-Wars-Fans wissen, dass die große Saga von faschistischer Machtübernahme im Universum und dass sie ein republikanisches Pflichtjahr unbedingt fordern hier, der Kretschmann. Das heißt, ob ihm da irgendein ob ihn jemand getrollt hat. Es gab ja mal diesen Verein der Donaldisten, der es in allen möglichen Feuilletons geschafft hat, so Erika Fuchs-Sprüche reinzubringen. Bis zur Süddeutschen zog sich das damals. Und jetzt habe ich das Gefühl, es gibt irgendwo so einen Star Wars-Fan-Trupp bei den Redenschreibern von Kretschmann, die sowas da reinbauen. Das, man weiß es nicht. Derweil geht es auf der anderen Seite des Atlantiks, Überraschung, Überraschung, erstaunlich besser voran mit dem, was in Deutschland keine Aufarbeitung ist. Das Weiße Haus hat jetzt tatsächlich auf seiner offiziellen Seite whitehouse.gov veröffentlicht, dass, Überraschung, Gähn, Covid-19 offensichtlich letztlich aus einem Labor stammt ursprünglich. Das Weiße Haus hat dort in 5 Stichpunkten zusammengefasst, unter anderem, dass die Daten zeigen, dass Covid-19 aus einer einzigen Vorläuferzüchtung offensichtlich stammt, dass in Wuhan, in China, die SARS-Forschung zentralisiert war und dass schon lange bevor es auf diesem angeblichen, Feuchtmarkt, diesem Wet Market zum Ausbruch kam, Mitarbeiter des Institutes an Covid-19-artigen Symptomen erkrankt waren, deswegen das wahrscheinlich aus diesem Labor dort stammt. Das überrascht nun sicherlich niemanden mehr, der diesen Podcast hört, aber in Deutschland zeitgleich macht eine Nachricht Schlagzeile. Milena, du bist jetzt schon skeptisch?
Ja, ich würde dazu gern was sagen.
Unbedingt.
Ich weiß nämlich nicht so recht. Also jetzt heißt es ja Laborthese oder natürlicher Ursprung. Ja? Hm. Die dritte und für mich wahrscheinlichste Theorie wird ja damit komplett in den Hintergrund gestellt, dass es nämlich gar keine echte Pandemie gegeben hat, sondern nur einen normalen Grippewinter, der mit Drostens-Tests, diesen nicht validierten Tests und nicht spezifischen Tests, zu einer Pandemie hochgejazzt wurde. Und diese Laborthese ist ein wunderbarer Ausweg, halt auch für die Schuldigen. Nicht umsonst ist sogar RKI-Chef oder Ex-Chef Lothar Wieler darauf angesprungen und hält das jetzt auch für wahrscheinlich. Ja? Hm. Und auch für Trump ist die Laborthese irgendwie hilfreich. Der kann jetzt den Fauci als Schuldigen ausmachen, weil Fauci die These vom natürlichen Ursprung unterstützt hat. Ich meine, klar, es ist völlig klar, alles spricht dafür, dass es in Wuhan Gain of Function gegeben hat oder immer noch gibt. Also dort wurde und wird wahrscheinlich an vielen Viren herumgedoktert, auch an SARS. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass ein Pandemievirus entfleucht ist. Und was für mich auch gegen diese Laborthese spricht, das ist ja da in Deutschland und Großbritannien, von anderen Ländern weiß ich es nicht, aber in Deutschland und England, gleichzeitig von den Geheimdiensten rausgepustet worden, ja, diese Laborthese. Für mich will diese Laborthese ablenken davon, dass es überhaupt keine Pandemie gegeben hat.
Du. Überraschung. Und gut, dass du es sagst. Ich glaube, es widerspricht sich gar nicht. Weil wenn du auf die Seite gehst des Weißen Hauses, da gibt es ein Wort, das dann nicht auftaucht. Und das ist Pandemie. Das ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt. Du hast völlig recht. Davon abzulenken, dass es gar keine Pandemie gab, das habe ich ziemlich als erstes gesagt damals, als es losging. Aus ärztlicher Sicht hat es eine Pandemie nie gegeben. Das ist ja das, was mir dann gerne von diversen Verfassungsschützern vorgehalten wird als angebliche Leugnung. Völlig richtig. Erstaunlicherweise ist dazu kein Wort auf der Seite des Weißen Hauses. Es geht nur darum, ich bin auch der Überzeugung, dass es dieses Covid-19-Erregerchen gibt, es geht nur darum, woher kommt dieses Teil ursprünglich und dass es aus diesem Labor kommt, ist hochgradig wahrscheinlich. Dass es trotzdem es aus diesem Labor kam, aus meiner Sicht völlig absichtlich, überhaupt keine Pandemie gab, ist ein ganz anderer Punkt. Du hast aber völlig recht.
Aber verstehst du, wir erinnern uns, dass es zum Beispiel in dieser Zeit überhaupt keine Influenza mehr gab. Absolut. Da hieß es ja plötzlich, Corona hat Influenza verdrängt, was ja auch schon so absurd ist. Ja. Mhm. Und Coronaviren gehören ja zu jedem Grippewinter dazu.
Ja,
also und dann hat man ja uns verwirrt ohne Ende. Ins R-Wert, Inzidenz, Flatten the Curve und so weiter erinnert. Also das war ja eine reine große PR-Strategie-Geschichte. Also ich bin nicht mal sicher, dass dieses Ding da irgendwo entfleucht ist. Warum eigentlich?
Naja, also eine Pandemie gab es nicht, völlig richtig, um da keinen Zweifel dran zu haben. Es gab keine Covid-19-Pandemie, die vor allem nicht das, was die da besagt haben. Dass sie allerdings Gain-of-Function-Forschung betreiben, hochgradig wahrscheinlich. So. Und dass das Ding auch aus diesem Labor kam, auch hochgradig wahrscheinlich, ob absichtlich oder nicht, eine andere Frage, hat man kein faktisches Wissen zu. Aber dass sie die Pandemie auf Basis dieses Virus dort erfunden haben, gar keine Frage. Insofern widerspricht sich's nicht. Und ich gebe dir völlig recht, Milena, wenn man sozusagen dieses Ding nutzt, um dann die Illusion zu überzeugen, dass es doch eine Pandemie gab, dann ist es ein Misuse davon. Das mag Trump sehr gelegen kommen.
Ja, aber das kommt vor allem Lothar Wieler, Jens Spahn, Karl Lauterbach und all diesen Leuten entgegen. Und Drosten und so. Das heißt ja im Grunde, dass sie alles richtig gemacht haben, weil es irgendein Laborvirus war.
Aber das, wie gesagt, geht aus der Seite des Weißen Hauses nicht hervor. Wenn man da wirklich drauf schaut, da ist an keiner Stelle, steht da irgendwie sowas wie, es gab eine Pandemie und man musste auf sie reagieren. Überhaupt nicht. Also die Seite ist sehr interessant. White House Gov Lab Leak, True Origins of COVID-19, wie alle anderen Links aus dieser Sendung in unserem Newsletter dazu zu bestellen. Aber ich meine, dich schwer atmen gehört zu haben, lieber Christian.
Na, nicht so schwer. Ich würde euren Verschwörungstheorien gerne noch eine draufsetzen. Ich würde euch zustimmen, auf der einen Seite absolut natürlich. Labor, ja, aber ob es da und wie es da rausgekommen ist, ist die Frage. Ja. Aber für mich ist interessant, dass mit Covid-Viren an sich ja schon seit längerer Zeit rumgedoktert wird in den Vereinigten Staaten und dass zum Beispiel auch das Covid-19-Virus schon länger als seit 2020 auf der Liste der chemischen Kampfstoffe steht oder der biologischen Kampfstoffe, in den Vereinigten Staaten. Dass da also Leute für verurteilt wurden nach einem Paragraphen, dass man über chemische und biologische Kampfstoffe nicht die Unwahrheit sagen dürfe. Irgendein Typ hatte getwittert, dass sein Bruder jetzt in irgendeinen Supermarkt geht und alle Waren anleckt, um da alle anzustecken oder so. Der wurde halt für diesen Quatsch verurteilt und zwar genau nach diesem Gesetz, dass man eben über Biowaffen und chemische Waffen keinen Unsinn erzählen darf. Dass man, da macht man keinen Spaß mit, so nach dem Motto. Und wenn es da schon auf der Liste der biologischen beziehungsweise chemischen biologischen Kampfstoffe steht, dann muss das einen Grund haben. Also die daran schon ewig lange rum experimentiert haben und wie es letztendlich rausgekommen ist. Ich meine, einerseits ist es ein Versagervirus, wenn es letztendlich ja nicht großartig gekonnt hat. Andererseits war es schlau genug, den Ausgang zu finden. Also was
Ja, ich meine, ein tödliches Virus geht nicht um die Welt. Das wissen wir ja inzwischen auch. Ja? Es geht nicht um die Welt, weil ein tödliches Virus seine Wirte tötet. Das ist nicht gut für die Weiterverbreitung eines Virus.
Tja, was wir auch noch wissen ist, das berichtet mich der Deutschlandfunk, dass der Bundesnachrichtendienst, die sind die BKA-Kollegen, die dann noch getarnt und heimlich diesen Podcast hören dürfen. Dieser Bundesnachrichtendienst muss vorerst keine Informationen über seine eigenen Erkenntnisse der Covid-19-Pandemie an die Medien weitergeben. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat einen entsprechenden Antrag eines Presseverlages abgelehnt. Der Verlag wollte mit einer einstweiligen Anordnung den BND dazu verpflichten. Aber Jetzt urteilt das Gericht, der BND habe plausibel dargelegt, dass die gewünschten Auskünfte seine Funktionsfähigkeit und die auswärtigen Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigen können. Tja, können wir darüber nachdenken, was das bedeutet. Während in Deutschland die Vertuschungsversuche des Regimes kräftig weitergehen, da geht's in den USA in die andere Richtung. TKP vermeldet, der neue Direktor des US National Institutes of Health, der Stanford-Professor Jay Bhattacharya, sagt über die mRNA-Technologie, also die Technologie hinter der sogenannten Impfung gegen Covid-19. Bhattacharya sagt, der nächste Schritt ist die Einstellung der mRNA-Plattform selbst. Der Hersteller hat keine Ahnung, welche Dosis er verabreicht, keine Ahnung, wo sie im Körper hingelangt und ob er die Antigene produziert, die nicht an den vorgesehenen Stellen wirken. Tja, harte Ansage, klare Ansage.
Also da bin ich mal ganz gespannt. Ich meine, Trump gibt 500 Milliarden Euro für die Entwicklung von KI, die Krebszellen im Körper finden und dann mit einer personalisierten mRNA-Therapie bekämpft werden soll. Ja, das hat er ja am ersten oder zweiten Tag seiner Amtszeit verkündet mit dem, ich glaube, der Oracle-Chef war das. Ne, da geht es um mRNA-Technologie und das widerspricht sich natürlich mit dem. Also ich bin ganz bei Bhattacharya. Ja, genau. Die mRNA-Technologie ist das Problem. Es wurde ja auch vor Corona niemals zugelassen, falls es einer noch nicht wusste, aus Gründen. Aber da steckt richtig Geld drin, für die Pharmafirmen, für KI-Unternehmen und für die US-Regierung jetzt, dadurch, dass der Trump dort investiert hat. Und ich denke, der tapfere Bhattacharya geht da jetzt nicht als Sieger vom Platz. Und dasselbe gilt ja auch für Gesundheitsminister Kennedy. Der prangert einerseits die mRNA-Spritze an in Interviews, unternimmt aber eigentlich nichts dagegen, was ihm ja auch schon vorgeworfen wird. Also ich glaube, das ist ein großer Interessenskonflikt innerhalb der amerikanischen Regierung.
Ja, Christian?
Ja, aber reichlich tatenlos wirkt das, was er da macht, der Kennedy.
Ja, und warum halt, ne?
Tja.
Ja.
darauf wies ja Simon Goddek auch schon rein hier und hat es sehr verkürzt und wie ich finde treffend gesagt, wo bleiben die Verhaftungen in all diesen Dingen, die da angeprangert wurden? Sei es nun USAID, sei es Corona und Covid, sei es die Epstein-Liste. Es kommen große Töne und dann keine Folgen. Ja, in der Tat, aber dann, trotzdem. Ja.
Na, die Hälfte der Leute davon sind doch schon begnadigt worden. Also insofern, Fauci ist ja stand auf der Liste mit drauf, die von Joe Biden in den letzten 10 Minuten seiner Amtszeit da.
Stimmt. Da hat Trump ja auch erklärt, dass diese Begnadigung wirkungslos sei, weil sie irgendwie pauschal, weil sie nicht von ihm verfasst sei. So war das. Es ging ja darum, dass diese Begnadigung unterschrieben sei von irgendeinem Unterschriftenautomaten und davon Biden wohl gar nichts wusste. Das ist ja eine Meldung Trumps und deswegen würde er die nicht anerkennen. Auch mal wieder so eine steile Aussage Trumps. Passiert ist jedenfalls nichts. Passiert ist allerdings etwas in Deutschland, was die Aufarbeitung angeht. Und an diesem Ereignis lässt sich wohl exemplarisch verfolgen, wie es in Deutschland derzeit läuft. Der NDR, Staatsmedium und Teil der ARD, vermeldet, Göttinger Anwalt Füllmich zur Haftstrafe verurteilt. Füllmich war Gesellschafter beim sogenannten Corona-Ausschuss, schreibt der NDR. Dabei wurde in Online-Sitzungen über die Corona-Maßnahmen spekuliert und die Gefährlichkeit des Virus bezweifelt. Nach Ansicht der Richter habe der Göttinger Anwalt gegen die Satzung verstoßen, indem er Spendengelder aufs Konto seiner Frau in Höhe von 200.000 und weitere 500.000 Euro auf ein eigenes Konto überwiesen hat. Das Geld habe er für Haus- und Gartenarbeiten ausgegeben, was nicht von seinen Mitgesellschaftern gebilligt worden war. Füllmich hatte im Prozess ausgesagt, damit die Gelder vor dem Zugriff des Staates habe schützen zu wollen. Nach Ansicht der Kammer waren zudem diverse Beweisanträge der Verteidigung unerheblich begründet oder unzulässig. Sowohl Füllmich als auch seine Verteidiger hatten den Prozess bewusst verschleppt, so das Gericht. Die 5 Monate, die Füllmich in U-Haft saß, ließen sich daher nicht auf die Haftstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten anrechnen. Und Milena, wie man es dreht und wendet, aus diesem Artikel oder dieser Darstellung wird für mich vor allem klar, dass es sich hier in jeder Hinsicht um ein politisches Urteil und einen politischen Prozess handelte.
Ja, also ich denke, das kann das eine wie das andere sein. Also ich denke schon, dass man ihn absolut unverhältnismäßig behandelt hat. Das war ein politischer Prozess. Also ich meine, wenn man bedenkt, der saß die ganze Zeit in Haft und so weiter. Was andere Leute kommen nach Hause oder die müssen dann nur zu Gerichtsterminen erscheinen. Und natürlich, weil er ein prominenter Corona-Kritiker war und beim Ausschuss mitgemacht hat, oder? Ja. Und das Urteil ist auch sehr hart, wenn man bedenkt, was Gewaltverbrecher normal bekommen. Und dass diese 5 Monate nicht angerechnet werden aufgrund von angeblicher Prozessverschleppung, ist auch für mich Schikane. Auf der anderen Seite ist Rainer Füllmich ja von seinen Corona-Ausschusskollegen vor Gericht gebracht worden. Ja? Möglicherweise hat er auch betrogen. Ich kann das abschließend überhaupt nicht beurteilen. Es gibt so viele Theorien zu Füllmich, je nachdem, in welchem Team man spielt. Also das gibt das Team Füllmich und es gibt das Team Anti-Füllmich, die sich halt also auch bis aufs Blut bekämpfen. Ich spiele in keinem Team mit. Ich muss sagen, ich weiß nicht, was da ist. Ich halte aber beides für möglich. Ja? Also einmal, dass es ein politischer Prozess war. Aber wie gesagt, er ist ja jetzt nicht vom Staat eingeknastet, also schon eingeknastet worden, klar. Doch, aber ja. Das ist er natürlich. Aber seine eigenen Corona-Ausschusskollegen haben ja ihn vor Gericht gebracht. Mhm. Das darf man jetzt auch nicht vergessen.
Das so ist es, ja. Christian?
Ja, also ich stimme Milena insoweit zu. Ich habe ja versucht, das Ganze ein bisschen zu beobachten, ein bisschen näher mir anzugucken. Da sind so viele Ungereimtheiten, die sich da mit der Festnahme auf deutschem Boden, als er dann nach Deutschland gelockt worden ist, mehr oder weniger aus dem Ausland, mit den Haftbedingungen, unter denen er da zu kämpfen hatte, was er wann, wie, wo sagen durfte beim Prozess und so. Letztendlich würde ich mir auch kein Urteil anmaßen, ob er dann irgendwas veruntreut hat oder nicht. Aber das ist ein politischer Prozess, das denke ich mal. Da können wir uns einig sein. Das ist, ja.
Genau, das ist der Punkt. Und die Frage ist
die Leute, die kritisch waren, die werden nach wie vor halt zu Strafen verurteilt. Es gibt ja nach wie vor auch noch irgendwelche Prozesse von Leuten, die einfach mal keine Maske getragen haben oder so und die immer noch zu irgendwelchen Ordnungsgeldern oder so verurteilt werden. Man lernt das ja auch nicht. Man hat es ja auch gesehen bei dieser lustigen Corona-Veranstaltung bei Markus Lanz, als dort Alena Büchs und Karl Lauterbach rumsaßen und die drei Videologen, sehr schön, die drei Virologen, Hendrik Streeck, Schmidt-Chanasit und Kekulé. Und die gehen mit den gleichen Texten heutzutage noch auf die Straße, vertreten das genauso wie damals. Corona, die Impfung war die bestuntersuchteste Veranstaltung ever. Genau. Und das, ja, also, es ist unerträglich. Und auch,
genau, und es gibt ja offiziell 600 Impfgeschädigte. Ne?
Ja, ja,
600
klar.
Anerkannte. Genau. Lass
uns mal bei für mich bleiben. Also ich gebe euch grundsätzlich ja recht. Ich blicke auch nicht durch bei diesen innergesellschaftlichen Vorgängen. Ich hatte ja mal die Anwältin, die Strafverteidigung von Rainer Füllmich während des Verfahrens in einer Live-Sendung und habe versucht, das selber auch zu verstehen. Und muss auch sagen, ich verstehe tatsächlich den Strafteil dieses Verfahrens nicht. Also völlig klar, was er da mit seinen Gesellschaftern ausgemacht hat oder nicht, die haben sich offensichtlich in der Wolle. Das ist eine zivilrechtliche Angelegenheit. Erstmal diese Strafdimension. Auf die ist der zuständige Staatsanwalt gesprungen wie Hector auf die Buletten. Das ist schon erstaunlich. Die E-Mail-Kommunikation zwischen diesen anzeigeerstattenden Anwälten und dem Staatsanwalt sind hochgradig auffällig. Ja. Die Art und Weise, wie Füllmich mich in Ketten vorgeführt wird und wieder abgeführt wird und natürlich auch die U-Haft in der Zeit, das ist offenkundig eine von der Staatsmacht verwendete Streitigkeit und eine Anzeige, die er missbraucht hat, um Füllmich politisch vorzuführen und politisch zu verfolgen. Und da sage ich ganz klar, dieses System, diese Unrechtsjustiz Deutschlands ist überhaupt nicht in der Lage, ein faires Verfahren für diesen Mann zu liefern. Füllmich ist offensichtlich ein politischer Häftling, ist offensichtlich ein politisch Verurteilter und er kann unabhängig davon Verfehlungen in seiner Gesellschaft begangen haben. Das behaupte ich nicht. Ich sage, es ist möglich, das weiß ich nicht. Aber dass er in Deutschland ein faires Verfahren bekommen hat, das würde ich absolut ausschließen. Und das zeigt doch dieses Verfahren selbst. Insofern ist er ein politischer Häftling. Ganz klar. Und für mich ein Beleg dafür, dass die Justiz der Bundesrepublik als solche nur noch zerstört werden kann und keinerlei Legitimität mehr hat. Aber das ist meine persönliche Ansicht. Liebe Freunde von Bundeskriminalamt.
Wird ja dann bald sehr voll in den Knästen, wenn die ganzen Beleidiger noch mit dazukommen, mit Hass und Hetze und so.
Daran arbeiten sie kräftig, ja.
Kuschelig wird's.
Ja, die machen es dann wahrscheinlich so wie in Großbritannien. Da werden ja sehr viele Straftäter nach der Hälfte ihrer abgesessenen Zeit entlassen, weil die Knäste so voll sind und weil sie jetzt Platz brauchen für die Sprachverbrecher.
Ja.
Also es werden ja unglaublich viele. Ich habe jetzt ein Interview gelesen mit einem Mann, der hat einen Verein oder eine Organisation für Meinungsfreiheit, Freedom of Speech, ja.
Da legt mich ja schon der Name auf.
Ich weiß gar nicht, ob das so jetzt genauso heißt, aber der ganz gut erklärt, dass halt immer mehr Menschen wegen Meinungsäußerungen dort in den Knast kommen. Und auf die Frage, ob es denn tatsächlich so wäre, dass halt andere Straftäter freigelassen würden, sagt er, ja, genau so ist es. Nach der Hälfte ihrer Zeit.
Die werden dann Richter.
Ja.
Tja, oder Staatsanwälte. Da gibt es doch in Göttingen jetzt diesen Staatsanwalt, der gleich beim Kokainschmuggel geholfen hat. Aber da kommen wir später zu. Denn es gibt ja noch große andere Psy-Ops auf diesem Planeten, die so richtig schön knallen. Und gerade knallt es ja heftig, weil zwei Päpste sind ja gleichzeitig abgetreten. Also der eine mit den Füßen zuerst aus seinem Palast und der andere, der wurde rausgeschubst aus seinem Palast und man hat die Tür hinter ihm zugeknallt. Und über diese Abgänge wird nun gehörig spekuliert, wird nun alles besser, kommt jetzt die große Reform. Und ich habe das Gefühl, da ist eine Kiste Hopium explodiert und hat sich irgendwie über den Globus verteilt. Der Reihe nach gegangen ist final der bisher amtierende Papst Franziskus. TKP schreibt, Erzbischof Vigano kommentiert den Tod des Papstes damit, Bergoglio wird für die Verbrechen, die er begangen hat, Rechenschaft ablegen müssen. Erzbischof Vigano sieht kaum eine Chance auf eine Trendwende im Vatikan. Der unter Franziskus exkommunizierte Erzbischof gilt als lautester Kritiker des Vatikans und war der schärfste Gegner des nun verstorbenen Franziskus. Zu seinen Lebzeiten hat er etwa sogar die Verhaftung gefordert. Vigano selbst, ein wortstarker Kritiker des herrschenden Liberalismus, der NATO, der Covid-Jahre und der westlichen Politik, hat in diesem Sinne einen Nachruf auf Bergoglio verfasst. Melina, de mortis nihil nisi bene natürlich. Also wer Bergoglio nun war und wie er zu richten sei, das wird jetzt sein Gott entscheiden. Aber man macht sich nun Hoffnungen, dass nach ihm politisch eventuell alles ganz anders kommt. Es gäbe verschiedene Lager, große Reformer könnten kommen, noch liberalere, noch linkere oder eine rechte Restitution, Restrukturierung der Kirche, eventuell mit einem schwarzen Papst. Glaubst du auch, dass sich da was ändern kann nach vielen tausend Jahren Kirche?
Nö.
Da
wird sich nicht so viel ändern. Ich meine, jetzt werden ja immer die schwarzen Kardinäle aus Afrika werden jetzt vorgeschoben. Meistens ist es aber so, dass genau die als Favoriten gehandelt werden, erstmal nicht werden.
Ja.
So, ganz einfach, so ist das. Nein, ich glaube nicht. Da sitzen halt sehr viele ältere Herren zusammen, ja. Und das ist natürlich auch so eine ganz korrupte Geschichte, ja. Da werden die, die versuchen ja untereinander sich da, ja, natürlich, aber ich habe keinen blassen Schimmel. Die versuchen natürlich ihren Favoriten durchzubringen und so weiter. Das ist so, da geht's richtig rund. Ich glaube, die schrecken vor wenig zurück. Aber was auch lustig ist.
Kann man alles so versaut verstehen, was du da sagst. Oh, gut.
So, ehrlich?
Naja,
ich möchte noch mal auf Vegano. Ich möchte noch mal auf Vegano kommen. So, ich glaube, dem hätte die ökumenische Karfreitagsprozession in Berlin nicht sonderlich gefallen, dem Vegano.
Was war das?
Die Welt war nämlich dabei. Also die Welt hat einen schönen Artikel geschrieben über die ökumenische Karfreitagsprozession in Berlin. Ich zitiere: Hört auf Luisa, schreit ein Klimaforscher. Ein nackter Künstler verspritzt Schlamm. Und kein Mensch ist illegal, gehört zur Liturgie. Was auf der ökumenischen Karfreitagsprozession in Berlin geschah, übertrifft jedes Klischee von Aktivismus und Moralismus. So, dieser nackte Künstler war übrigens Teil einer Performance gegen die Diskriminierung queerer Menschen in Ghana. Ja? So, und jetzt möchte ich noch einmal...
Mega im Eisenbahntunnel.
Jetzt kommt der Höhepunkt.
Hast du Neger gesagt? Der vom Osten hat Neger gesagt. Ich glaube jetzt doch.
So, und
Dunkeldeutschland,
ich
darf das.
Psst, jetzt hätte ich aber noch ein Zitat aus der Welt dazu.
Bitte.
Also zu diesem ökumenischen Karfreitagsprozession. Ja. Am Bebelplatz, dem Ort der Bücherverbrennungen des NS-Regimes, kam eine Imamin im Hijab zu Wort. Sie suggerierte, Christen seien die Hauptverantwortlichen für das Leid der Muslime in Deutschland. So.
Ja, nicht?
Ich glaube, Vegano wird einen Herzinfarkt bekommen, wenn der dabei gewesen ist. Aber Digis Berlin, wa?
Ja, also du schaffst es auch immer wieder, Berlin zu haten. Egal, um welches Thema es geht. Jetzt ging es um den Tod des Papstes und da kommt wieder Hass auf Berlin. Denn dein Hass auf Berlin ist heiliger.
Nein, das ist kein Hass.
Hass und Hetze. Hass und Hetze. Und dazu
Nein.
auch noch ein Rechtsradikaler aus dem Osten, der Neger sagt. Hier ist wir sind am Ende, Leute. Also nochmal, wer ins Konklave als Papst hineingeht, der kommt als Kardinal hier hinaus. Das ist die älteste Weisheit bei der Papstwahl. Insofern hat Milena damit auf jeden Fall recht, Christian. Wir wissen nicht, wer es wird, das ist klar. Wahrscheinlich nicht die Favoriten. Aber ändert sich was an der Kirche in Zukunft?
Naja, es hat ja erstmal noch niemand ganz durchschaut, dass das nicht Vatikan heißt, sondern Vatikan. Ja, also von
Vatikan.
Ja, nun,
der ist so doof, der ist schon wieder lustig.
Also es hat keinen Sinn, mit euch über Kirchenthemen zu sprechen. Ich sehe schon. Interessant vielleicht am Rande noch...
Ich glaube, der Christian war noch gar nicht fertig.
Danke schön. Die Kirche ist echt nicht wirklich mein Thema, muss ich sagen.
Ach so, okay.
Vielleicht wird es ja auch... Ich hätte vielleicht noch einen Vorschlag, damit die Kirche sich auch richtig Vogue geben kann. Vielleicht kriegen wir es ja zum ersten Mal mit einer Päpstin zu tun oder einem Päpstinnen, wie man das dann auch immer nennt. Was auch immer für ein Geschlecht es dann haben wird von den 76. Vielleicht ist es Toastbrot. Aber auf jeden Fall werden sie erstmal verbrennen, den Alten, dann kommt weißer Rauch und dann geht es alles weiter.
Nee, der wird nicht verbrannt, egal, gut. Also
so
jetzt haben wir haben die vatikantreuen Katholiken unter unseren Hörern jetzt genug gequält, würde ich sagen. Vielleicht hilft Julia Klöckner etwas ab, denn die christdemokratische Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, so teilt uns Apollo News mit, fand im Gespräch mit der Bild am Sonntag scharfe Worte für die zunehmend linken Kirchen. Man höre und staune. Wenn Kirche manchmal zu beliebig wird oder zu tagesaktuellen Themen Stellungnahmen abgibt, wie eine NGO, und nicht mehr die grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod im Blick hat, dann wird sie leider auch austauschbar. Warnte die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin im Interview. Ja, da musste ich auch lachen, Milena. Das ist
ja gut, aber hat sie natürlich recht. Und das Lustige ist, dass die Kirche jetzt von allen Grünen verteidigt wird. Ja. Von Aulrich und all diesen Leuten, die verteidigen die Kirche. Das zeigt ja schon, dass sie recht hat. Ne? Und ich sage nur, hört auf Luisa, schreit ein Klimaforscher.
Aber die Grünen sind eh der Hammer, muss man sagen, in letzter Zeit. Hier in Berlin wollen die jetzt ja das Tragen von Kopftüchern bei der Polizei erlauben.
Ja.
Und damit, ich meine, der Hintergrund ist ja hochinteressant, weil sich da wieder alles umdreht, von rechts nach links, von oben nach unten. Denn wer will nicht Gleichberechtigung und Neutralität? Gibt es ein Neutralitätsgesetz, wo die eigentlich sagen müssten, hey, super Neutralitätsgesetz. Jetzt heißt es von den Grünen, das Festhalten am Neutralitätsgesetz widerspräche nach einer liberalen und vielfältigen Gesellschaft und sei ein Berufsverbot für alle intelligenten Frauen, die arbeiten wollen und dabei ein Kopftuch tragen wollen. Hm. Also das ist doch, wenn man es mal 7-mal umdreht, ja, kommt man... kommt man hinten wieder raus und weiß nicht mehr, wo man war.
Genau.
Das ist natürlich
Und U-Bahn-Waggons nur für Frauen, das ist auch Freiheit, neue Freiheit, ja, ne, der Grünen. Mhm.
Ihr habt natürlich völlig recht, obwohl es darum halt gerade nicht ging. Aber bestimmt tut es trotzdem. Denn eigentlich ging es um Papst und es geht auch jetzt um den nächsten Papst noch, der gerade rausgeschmissen wurde.
Oder Krebstin.
Nee, der ist männlich gelesen, wie er selbst sagt, aber er wurde halt rausgeschubst aus seinem WEF. Ernst Stavro Blofeld, Klaus Schwab, der ist aus dem WEF in Davos offensichtlich rausgeschmissen worden, weil haltet euch fest, die Dämonen in der Hölle haben rausgefunden, dass Satan böse und korrupt ist. Die Junge Freiheit schreibt, das Weltwirtschaftsforum WEF hat eine unabhängige Untersuchung gegen seinen Gründer und langjährigen Vorsitzenden Schwab eingeleitet. Hintergrund ist ein anonymer Whistleblower-Brief, der dem Vorstand der Organisation vergangene Woche zugeleitet wurde. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf interne Quellen und den Inhalt des Schreibens. Demnach sollen Schwab und seine Ehefrau Hilde über Jahre hinweg private Interessen mit den Ressourcen des Forums vermischt haben, ohne ausreichende Kontrolle durch Aufsichtsgremium. Es wurde bekannt, dass Schwab unter anderem junge Angestellte gebeten habe, ihm größere Summen Bargeld vom Bankautomaten zu beschaffen. Zudem soll er Forumsgelder genutzt haben, um private Massagen in Hotelzimmern zu bezahlen. Seine Ehefrau Hilde, die früher selbst für das Forum tätig war, habe angeblich Luxusreisen auf Forumskosten ausgegeben. Schwab wurde jetzt mit Hausverbot belegt, Milena. So sieht's aus.
Ja, aber das klingt jetzt wirklich wie so, ja, wie so spießige Kleingauner, ne? Also ich meine, die so ein bisschen sowas unterschlagen. Das klingt nicht mehr nach Blofeld irgendwie, ja? Und die kleine und die große Katze, die weiße, die ist jetzt aber auch aus Plüsch. Nee, das klingt wahnsinnig spießig, wie nach so Leuten, die einfach so kleine Kleinbürger, also Kleinbürger, die ein bisschen viel Macht bekommen oder denen keiner auf die Finger haut, die bedienen sich halt am Firmenvermögen. Ne? Aber schön ist ja auch, wer der Nachfolger wird erstmal. Ne? Also bevor irgendeiner ganz groß jubelt, juhu, Klausi, der Schwab ist weg. Ja, der Nachfolger ist dieser ehemalige Nestlé-Chef, Peter Brabeck-Lettmate. Heißt der, spricht man den so aus?
Lettmate, ja. Genau, klingt so wie das neueste Produkt von Nestlé.
Lettmate. Ja, der Mann hat ja mal gesagt, der Mensch hat kein Recht auf kostenlosen Zugang zu Wasser, ja. Und also Wasser soll immer mehr kosten. Und unser Freund Manaf Hassan hat auf X noch Folgendes über diesen neuen Schwab zusammengetragen. Also ja, will Wasser privatisieren. Wasserraub, Abfüllung von Grundwasser für Marken wie Perrier, massive Umweltzerstörung fürs gute Geschäft, Kinderarbeit in der Elfenbeinküste für Nestlé unter seiner Leitung, ungesunde Nestlé-Babymilchprodukte, unter anderem mit überhöhten Mengen Jod, aggressiv vermarktet, das gleiche mit Nestlé-Cereal. Mit zu hohem Zucker- und Salzgehalt. Ja. Aber Wasser scheint generell gerade ein bisschen Thema zu sein. Ja. Die Stadt Wiesbaden hat ja einen Prozess gewonnen und darf jetzt zusätzlich zur Wassergebühr noch eine Steuer für Wasser kassieren. Ja. 90 Cent pro 1000 Liter Wasser. So will sich Wiesbaden so ein bisschen refinanzieren. Und ist natürlich gut fürs Klima. Also, dass es die Ärmeren zusätzlich belastet, das fand das Gericht eigentlich okay. Und dann hat das Gericht, schrieb dann, außerdem sei die Wassersteuer gut für die Umwelt. Schließlich sei es Ziel, Wasser zu sparen, um Trockenheiten zu verhindern.
Natürlich, ist ganz wichtig.
Ich meine, unter dem Stichwort Klima werden wir ausgeraubt auf allen Ebenen. Ne?
Nein.
Für Luft zahlen wir ja schon jedes Jahr mehr CO2-Abgabe. Jetzt Wasser, was kommt als nächstes? Wahrscheinlich die Furzsteuer oder sowas, ja?
Igitt.
Hast aber du viel zu bezahlen, Milena?
So, nee. Also,
Nein, die kommt ja pauschal, mein Lieber.
Ach so.
Da zahlen ja die gar nicht furzen, für die viel furzen mit. Und dass Männer mehr furzen als Frauen, ist ja bekannt. Ne?
Also, ihr schafft es auch, jedes Thema eklig zu machen. Wirklich jedes Kacke, Thema. Ne? Also ich fasse zusammen.
Sind wir noch bei Kirche? Nein,
ich fasse
ne?
zusammen. Na doch, eigentlich schon. Wir waren immer noch bei der Sekte des WEF. Und ich fasse zusammen. Da kommt also jetzt so viel Neuheit rein, wie halt ein Kardinal ein völlig neuer frischer Wind ist, nämlich gar keiner. Und das ist jetzt eine unabhängige und frischer Wind mit Furzsteuer. Und dass ein Peter Lettmate nun in irgendeiner Weise etwas anderes vertreten wird als sein Vorgänger Klaus Blofeld, ja, das glauben Menschen, die dem berühmten Zitronenfalter das Zitronenfalten abnehmen, würde ich sagen. Und wie das Tradition hat, das hat einer gezeigt, der aus Deutschland irgendwie aus der Sicht verschwunden ist. Nicht, dass es schade drum wäre, aber der hat auf ähnlichem Niveau geschummelt wie jetzt Klaus Schwab und es ist eigentlich auch vollkommen egal. Ich spreche natürlich vom berühmten Callcenter Kevin von der SPD, ja, der Mai-Post-Mitarbeiter des Monats.
Darf ich
nicht mit einem Furz, nicht mit deinen Furzern.
Nein, ich verspreche es. Gut. Ich würde wirklich ganz gerne nochmal was zu Klaus Schwab sagen. Denn
bitte.
Ich hätte es mir nie träumen lassen, dass ich mal irgendwann in irgendeinem Radio oder in irgendeinem Podcast Klaus Schwab verteidigen würde. Aber an dieser Stelle muss ich es einfach mal tun. Weil, ich sag mal, jetzt nehmen wir doch mal einfach die Vorwürfe, die da sind. Das ist so, wie du, Paul, am Anfang schon gesagt hast, sind das Vorwürfe von, ja, möglicherweise Spießern.
Zum Einschlafen.
Genau, so die in einem anonymen Brief veröffentlicht wurden.
Ja.
Und nun bitte, was wird dann dem Mann, also erstmal, was hat er gemacht? Er hat, und mag man zu den Inhalten des WEF stehen, wie man will, aber er hat eine internationale Organisation aufgebaut, die noch dazu weder eine staatlich gelenkte Organisation ist, noch eine Firma, die sich irgendwelche Regeln gegeben hat oder so. Es ist im Prinzip ein lockerer Verein von irgendwelchen Staaten und Staatsmitteln. Das heißt, wenn der Typ, der das aufbaut, dann unter Umständen sich mal eine Massage aufs Haus gönnt, dann ist das für mich erstmal nicht der große Aufreger. Ja, dass
das
man
wie gesagt
zu Schwab stehen kann, ja, wie man will.
Ja, die wollen den loswerden, aber endgültig.
Ja,
und wahrscheinlich auch die Kinder daraus haben.
Aber
also,
ihr Lieben, entschuldigt bitte. Nee, sorry, das ist doch die älteste Klamotte der Welt. Also, wer mal Außendienstmitarbeiter irgendwo war oder so Spesenkonto hatte, ich war das ja bekanntermaßen bei Pfizer, der weiß genau, wenn eine Firma dich loswerden will, dann findet sie immer auf irgendeiner Tankquittung, hast du mal einen Snickers gekauft und hast nicht aufgepasst und das nicht getrennt. Ich schätze mal, Herr Schwab kann sich mit dem, was er verdient, jede Massage in welchem Körperteil auch immer leisten, auch in allen möglichen Hotels.
Ja, aber manche Leute sind einfach geizig, verstehst
du? Absolut. Vielleicht ist er sogar geizig gewesen.
Aber
solche, in Anführungsstrichen, Vorwürfe sind die lahmste Klamotte, die man sich ausdenken kann.
Das stimmt.
Vor allem
ist
natürlich anonym und mit einem Brief.
Das ist derartig armselig, dass, ich zitiere den großen Chefinspektor Clouseau, beziehungsweise dessen Hausdiener Kato, das ist ein bisschen auffällig, das kann gar nicht echt sein. Also Entschuldigung, diese Nummer da, ja, die glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie den jetzt irgendwie mit Vorwürfen, das ist inszenierter Schwachsinn, um jetzt so zu tun, als ob das WEF irgendwie bräche mit der Tradition. Wer das glaubt, Entschuldigung, der glaubt auch an einen Wechsel in der Kirche mit einer neuen Papstwahl.
Es kann ja trotzdem alles wahr sein und trotzdem wollen sie ihn loswerden. Es ist trotzdem einfach eine billige Aktion. Ich meine, das ist, vielleicht war es ja auch normal, dass man sich auf Forumskosten Massagen gegönnt hat im Hotelzimmer. Ich frage mich natürlich, was für Massagen? Aber gut, ist auch egal, was für Massagen.
Das frage ich mich nicht, aber es ist relativ, eigentlich ist es Wumpe, weil der Mann hat ja mit seiner Frau dieses ganze Ding da auf die Beine gestellt. Und wo bitte ist es nicht so, dass man vielleicht unter Umständen dann auch mal einen Vorteil für sich daraus abzweckt? Nicht, dass jetzt das müsste und bräuchte und so, alles gut,
drauf.
Alles schön.
Ja,
so bin ich drauf. Ich finde, da geht es nicht darum, ob man den mag oder ob man den nicht mag, sondern einfach nur, der hat ja was erreicht, mit dem, also indem er allein diese WEF aufgebaut hat.
Er hat Herr Deutsch im Ausland populär gemacht auch.
Ja. Ja, Herr vom Osten möchte unbedingt, dass Herrn Schwab die Massagen gegönnt werden. Ich glaube, das Plädoyer kam jetzt an, von mir aus.
Ja, ich komme ja auch bald in das Alter, insofern ist es sicher, ist sicher.
Ich gönne mir gelegentlich Massagen ganz auf eigene Kosten, ehrlich gesagt. Und zwar immer sportlicher Art und Weise und nicht in der Art, wie du jetzt schon wieder denkst, Christian. So teuer sind die nicht. Das kann man, und deswegen glaube ich auch nicht, dass er so geizig war, sich jetzt seine Massage da.
Ich glaube es auch nicht.
Ich halte es für vorgeschobenen Schwachsinn, wie mit den Snickers-Käufen auf irgendwelchen Tankquittungen. Damit wird man halt
so,
die Leute
so
los.
Haben die dich losgeworden? Sind die dich losgeworden?
Nee,
mit den Snickers-Käufen?
Nee, gar nicht. Also mir haben sie einfach einen Vertrag. Nee. Ich selber habe mich loswerden lassen. Ich habe einfach so unverschämt viel Geld verlangt, weil ich dachte, das hier kann ich einfach nicht mehr. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, da weiterzuarbeiten. Ich muss dann ein Jahr gehen, weil so eine Lebenszeitverschwendung. Und dann habe ich so überrissen, dass man verhandelte dann noch mit mir und sagte, ja, wir sind ja bereit, Ihnen erheblich mehr zu geben. Da war ich ganz überrascht, dachte, das kann nicht wahr sein, dass Sie da wirklich drauf eingehen. Aber das müssen 10% weniger. Und da habe ich also extra hart getan. Dann haben wir uns geeinigt und ich bin dann mit Auflösungsvertrag gegangen, hatte sehr entspannte Monate, wo ich nicht arbeiten musste.
Sind mal, die haben dich ja behandelt wie Demokratie leben, ne? Immer noch ein bisschen, darf es ein bisschen mehr sein?
Jedenfalls, wer das nie gemacht hat, damit schließe ich das ab, wer das nie gemacht hat, war ja besagter Callcenter Kevin von MyToys, Kevin Kühnert von der SPD, ein Mann ohne jede Ausbildung und mit Bombenerfahrung und Bombenerfolg im Abzocken und Staatsverarschen, denn Kühnert ist ja damals abgetreten mit dem Hinweis, seine Gesundheit mache nicht mehr mit. Und jetzt hat er freimütig im Staatsfunk erklärt, das war eigentlich gelogen. Kevin Kühnert, der frühere Generalsekretär, äußerte sich jetzt zu den näheren Umständen, die im vergangenen Jahr zu seinem Rückzug aus der Politik führten, in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit, der unter anderem Angriffe und Bedrohungen gegen sich, etwa von Neonazis und Corona-Leugnern. Also krank war er eigentlich gar nicht, sondern er hatte keine Lust mehr und die Neonazis und die Corona-Leugner waren schuld.
Ja, das genau. Ja, das Gleiche. Die er ja als Antisemiten schon in der Bundespressekonferenz damals 2020 bezeichnet hat, als er mit Frau Kahane da saß und alle Kritiker quasi zu Antisemiten erklärt hat. Also ja, der arme Kevin.
Ich würde mal sagen, das ist einfach nur die erste Lüge gewesen in diesem Wahlkampf zum Bundestag.
Die erste?
Ich meine, der Typ ist ja nicht blöd. Der hat einfach nur registriert, dass zur Europawahl im vergangenen Jahr, dass in den Landtagswahlen Thüringen, Sachsen, Brandenburg, da einfach mal die SPD auch gewissermaßen nicht ganz zu den Gewinnern gehört hat. Und hat sich gesagt, da er ja dafür verantwortlich war, nochmal für sowas verantwortlich zu sein, möglicherweise auch bald in einer Bundestagswahl. Von einer Neuwahl war damals ja noch nicht die Rede. Das muss er sich auch nicht ans Bein binden. Könnte ich mir vorstellen, dass er da gesagt hat, tauche ich mal ab, ein kleines bisschen, guck mir mal die Welt von innen an und ist mal diese diffusen Ängste und das Gefühl, bedroht zu werden und so. Wer kennt es nicht? Na, wenn ich rausgehe, denke ich auch überall nur Nazis. Und so. Ja, Frau Esken würde wahrscheinlich auch noch zustimmen. Das ist aber ein ganz besonderer Humor, den der Knabe hat, den ich so nicht für mich in Anspruch nehmen würde. Immerhin hat er ja doch das Geld mitgenommen, was er während seiner Krankschreibung bekommen hat. Und
über 100.000.
Dafür aber das Volk nicht vertreten. Also das, was er, dieses Mandat, was er hatte, hat er ja auch nicht ausgeübt in der Zeit. Nee, also mein Mitleid ist tief bei ihm und ich wünsche ihm noch weitere lange Genesung irgendwo auf Kosten von irgendjemandem.
Ja, das wird schwierig mit den Kosten, weil es sieht insgesamt nicht so gut aus mit dem Restwohlstand, der da noch verbleibt in Deutschland und in der EU. Und sie arbeiten kräftig daran, dass es in die falsche Richtung weitergeht. Milena erwähnte schon die Wassersteuer in Wiesbaden, die dann jetzt kommt. Und weil das natürlich nicht reicht mit Steuern und Abgaben, da hat sich die EU-Kommission jetzt auch ausgedacht, man könne ja in Zukunft Autos jedes Jahr zum TÜV schicken, zumindest wenn sie über 10 Jahre alt sind. Die EU-Kommission plant das und verweist auf Verkehrstote. Also offensichtlich hat die EU-Kommission Informationen darüber, dass über 10 Jahre alt Autos besonders viele Verkehrstote verursachen. Milena, ein Schelm, wer glaubt, dass sie etwa Gängelungs- und Überwachungselektronik reinzwingen möchte und die Leute immer weiter beschränken möchte in ihrer Bewegungsfreiheit. Das kann nicht der Grund sein, oder? Für diese
Keine Ahnung. Also bei mir in Österreich ist das schon mehr für ältere Autos jährlich.
Schön.
Also ja.
Freies Österreich. In Serbien, ich habe es ja eingangs
angedeutet. Ja gut, also das, ganz ehrlich, das hat jetzt meine Freiheit nicht eingeschränkt in großem Maße. Und die haben auch keine komische Elektronik in mein Auto eingebaut.
Denkst
weil
du?
Diese. Nein, es macht mein persönlicher und sehr, sehr kritischer Mechaniker, ja, der macht das. Ja?
Der baut die Überwachungselektronik ein.
Nein, der macht das Pickerl.
Ja gut, jedenfalls in Serbien werden Autos, die älter als 11 Jahre sind oder so, sowieso gar nicht mehr zugelassen. Die haben es noch radikaler gemacht, erfahre ich gerade aus. Ja, das wird jetzt kommt jetzt so, erfahre ich gerade siedenteils aus Serbien. Und die Menschen also dazu zu zwingen, am Ende ist es eine Kostenfrage, da sich neue Technik zuzulegen, halte ich für keinen guten Weg und sehe das nicht als leichten.
Ja, also ich meine, das ist ja eine verrückte Geschichte. Es ist in ein armes Land, da sind ja sehr viele alte Autos unterwegs.
Ja. Meine,
die wollen die Menschen, was, warum machen die das?
Ich bin nicht der serbische Gesetzgeber.
Aber du hast es aus Serbien ja aus guter Quelle erfahren.
Ja, ja, einfach von einem Serben, der da vor Ort ist und damit ein Problem hat. Aber ich kann nicht erfahren, was der offizielle Grund dafür ist. Der bin ich schuldig. Den können wir ja nachtragen, wenn sie sich einen ausgedacht haben. Christian.
Vielleicht gibt es einen Hintergrund dazu. Ich meine, Deutschland und Europa gilt doch im Normalfall als datenarm. Das Einzige, was wir wirklich haben, sind die Verkehrstoten, mit denen wir punkten können. Also muss man daraus irgendwas machen. Ja, und dann werden eben ältere Wagen öfter zum TÜV geschickt oder verboten oder was auch immer. Ich denke, da gibt es ganz andere Sachen, über die man sich unterhalten müsste. Also wenn man sich schon über derartige Ansätze der Europäischen Union unterhält.
Wir können auch über den Ansatz der Europäischen Union reden. 500 Milliarden Strafe, glaube ich, oder Millionen, ich weiß nicht, komme mit Millionen, Billionen durcheinander.
700 Millionen insgesamt gegen
nur.
Apple und Meta.
Genau. Das ist ja nichts. Also 0,7 Milliarden, also gegen Apple und Meta, als Strafe für diverse Verstöße gegen unsere Demokratie und alles, was die EU für gut bewertet. Das wurde jetzt angedroht Und der Deutschlandfunk vermeldet, in den USA bewerte man das Vorgehen der Kommission als Handelshemmnis und Bedrohung für die freie Zivilgesellschaft. So eine Erklärung aus Washington. Die EU-Regeln würden, Zitat, Innovationen ersticken und Zensur ermöglichen, so der Vorwurf. Die Brüsseler Behörde hatte Strafen gegen den iPhone-Anbieter von 500 Millionen Euro sowie gegen Facebook und davon 200 Millionen Euro wegen Verstößen gegen europäisches Digitalrecht verhängt. Ja, interessant.
Ja, und, also ich finde generell, das ist abenteuerlich, wie dumm und dümmlich sich diese EU gegenüber Trump-USA geriert. Ja? Jetzt hat sich ja die Außenbeauftragten-Darstellerin Kaya Kallas gewundert, dass die USA Europa gerade nicht mögen. Ja? Die vergisst anscheinend, dass Trump lesen kann. Also zum Beispiel, dass Frau Kallas erst kürzlich laut ausrief, wir brauchen einen neuen Führer der westlichen Welt. Ja? Das war dann diese Strafen gegen Apple und Meta, genau mitten in diesen 90 Tagen, in denen Trump über die Zölle verhandeln will. Jetzt sagt die EU, das hat gar nichts miteinander zu tun. Gut, hätte man dann vielleicht auch gar nicht in diese 90 Tage legen müssen, ja? Und Europa hat ja eigentlich nichts im Köcher. Also ich habe von keinem Verhandlungskonzept gehört, außer vom üblichen selbstgerechten Moralismus und der gängigen überheblichen Arroganz. Und Uschi von der Leyen erzählte diese Woche wirklich, dass noch nie so viele Bürger zufrieden mit der EU seien. Stellt euch vor. Yes. Die hat echt zu viel Chateau Orwell getrunken. Das ist Wahnsinn.
Wirklich? Also das hatte ich nicht mitbekommen.
Das habe ich gelesen, ja.
Christian.
Das wird aber das gleiche Phänomen sein, was wir hier in Deutschland bei den Politikern beobachten. Während man hier mit Lauterbach und Büchs immer noch behauptet, dass man alles richtig gemacht hat während Corona, werden die sagen, wir gewinnen gegen Putin. Das ist ja, und letztendlich, wir müssen uns nur durchsetzen. Wir müssen schon lange genug behaupten, mit einer steifen, festen Stimme, dann wird das schon passieren. Das ist also, ja, Hoffnung ist alles, so nach dem Motto.
Wer es nicht kennt, möge bei YouTube Chemical Ali googeln und sich die historische Vorlage all dieser Menschen angucken. Es war selbst damals, ich war noch ein recht junger Fernsehzuschauer, aber diesen Sprecher von Saddam Hussein da im Fernsehen zu sehen, der erklärte, während die amerikanischen Panzer hinter ihm in Bagdad durch die Stadt rollten, erklärte, die Amerikaner seien nicht mal ansatzweise in der Lage, seine Verteidigungszone zu durchbrechen. Weil Irak sei frei. Und ja, der Chemical Ali, auch Comical Ali genannt, die Vorlage auch für Uschi von der Leyen. Hoffen wir, dass sie sein Schicksal teilt. Wobei ich nicht weiß, was aus Chemical Ali geworden ist, ehrlich gesagt.
Ich überlege gerade. Ich glaube, wurde der nicht auch hingerichtet?
Das weiß ich wirklich nicht.
Ja. Oder ist er zu uns gekommen als Flüchtling?
Vielleicht ist er Berater bei Ursula von der Leyen geworden. Ja, die EU macht jedenfalls weiter in diese Richtung. Und derweil hat unser Robert Heinemann Habeck einen letzten Akt begangen als noch amtierender Wirtschaftsminister. Das gehört ja zu den Lustigkeiten dieser Tage, dass wir eine abgewählte Bundesregierung haben.
Ich hab's kurz
Wochen später keinerlei neue Regierung haben und die dann nicht kommende neue Regierung eigentlich alles genauso weitermachen will wie die abgewählte Regierung. Und Robert Habeck ist nochmal vor die Presse getreten und hat anlässlich all dieser schönen Ereignisse die Wirtschaftswachstumsprognose der Bundesregierung nochmal verändert, würde er jetzt sagen. Und zwar auf null gesenkt. Also der abtretende Robert Habeck erklärt noch, Wachstum fällt aus zum x-ten Jahr in Folge. Damit ist die Rezession ganz offiziell da. Und Milena, was hast du gegoogelt in der Zwischenzeit?
Chemical Ali ist hingerichtet worden. Damit wir es jetzt wissen.
Das ist aber schade.
Dann wünsche ich Ursula von der Leyen das gleiche Schicksal wie Herr McCarthy, ganz offiziell. Natürlich nur nach rechtsstaatlichem Urteil. Nein, natürlich wünsche ich das nicht, denn wer jetzt ein treuer Zuhörer ist, weiß, tatsächlich bin ich gegen die Todesstrafe, selbst bei einer Ursula von der Leyen, aus ganz fundamentalen Gründen. Aber tatsächlich für die Rechtsverfolgung. Die
Bodenverschmutzung?
Nee, das meine ich ganz ernst. Also ich halte Todesstrafe für etwas, was der Staat nicht haben darf. Man stelle sich vor, der Staat hätte das Recht, Menschen zu töten, das ganz offizielle Recht, und er würde dann in einer Weise davon Gebrauch machen, wie er momentan seine Rechte gebraucht. Ich halte das für ein Recht, was kein Staat besitzen darf.
Außerdem ist es viel zu human für die Leute, die also über Jahre und Jahrzehnte hinweg.
Du wirst dich lachen, ich bin auch gegen staatliches Recht zum Foltern, mein Lieber. Das ist aus gleichen Gründen.
Ja, muss ja nicht sein. Aber sie einfach leben lassen im Gefängnis und dabei halbwegs gut ernähren, das kann man zum Beispiel machen. Es gibt auch genug Raum und Zeit zum Nachdenken. Vielleicht auch für Herrn Habeck, denn Humor hat er ja bewiesen bei seinem letzten Auftritt vor der Bundespressekonferenz. Denn die hat er ja mit dem Hinweis darauf eröffnet, dass es, Zitat, ein guter Brauch sei, mit der Vorstellung des Frühjahrs, der Frühjahrsprognose, die Erwartungen beim Wirtschaftswachstum nach unten zu korrigieren. Wenn das ein guter Brauch ist, seitdem er angefangen ist, dann... hat der Mann recht und er hat da ja Erfolg damit, ne? Aus seinem Blickwinkel, als er angetreten ist.
Und du weißt ja, wer schuld hat, ne? Hat ja auch gesagt, wer Schuld hat an dem.
Nö, aber naja, doch. Putin bestimmt.
Nee, ihr verpasst? Wer ist noch wie Putin?
Warte,
wer ist auch Hitler?
Trump natürlich.
Ja,
natürlich. Weil ich meine, aber sein Wirken hat ja, wer auch immer mitgewirkt hat, hat ja doch Erfolg gehabt. Denn als er seinen Job angetreten ist, 2021, da ist die Wirtschaft noch um 2,7% gewachsen, ausweislich das BIP. Heute, 3 Jahre später, korrigiert die Wirtschaft die Erwartungen auf exakt 0. Gratulation, Herr Habeck.
Ja, so ist es.
Was
aber
besser.
Trump ist halt Findest schuld.
Eine Prämie?
Die Zölle
und
von
Putin,
Trump
Putin
sind
von.
Schuld.
Es findet gerade eine Umschuldung statt von Putin zu Trump, merkt ihr
und
das?
Und Merz und Friedrich Merz, laut Robert Habeck, weil der hätte ja viel früher die Schuldenbremse aufheben müssen. Das ist ja die geilste Nummer eigentlich an diesem Habeck-Auftritt. Ich meine, da kommt dieser Todesminister nochmal, dieser Wirtschaftsvernichtungsminister und sagt allen auch nochmal, wie sehr sie von Fritze Merz verarscht worden. Also der impotente Fritz, der euch vorher erklärt hat, liebe CDU-Wähler, die ihr immer noch mit Abstand die dümmsten Lebensformen in Deutschland seid, die haben dann Merz gewählt, der ihnen erklärte, ich mache alles anders, dann macht Merz genau das gleiche wie Habeck und Habeck tritt ab mit dem Hinweis, das hätte er auch schon früher so machen können. Das ist doch ganz, ich meine, toller geht's nicht.
Wahnsinn.
Derweil ist der Goldpreis auf ein Allzeithoch gestiegen. Die Feinunze kostete am Dienstag zum ersten Mal mehr als $3,500. Warum das so ist und wie das weitergeht, erfahrt ihr ja beim Nackten Geld jeden Freitag ab 6 Uhr von Ex-Banker Hermann. Und wo bei der Gelegenheit sprachen wir auch darüber, dass derweil ja die Rot-Grünen, die abtreten in Deutschland, weiter dann versuchen, den Wohlstand immer noch runterzudrücken, weil es reicht immer noch. Und in Zukunft sollen, Milena, Haushalte ihre Wohnfläche von sich aus verkleinern. Also wer glaubt, in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung mit Familie von 3 Personen noch zu groß, zu klein schon zu leben, der muss sich weiter bescheiden. Tichys Einblick schreibt, unter dem Deckmantel der Wärmeplanung bastelt Rot-Grün längst an der nächsten Gängelung. Eine Wohnflächensteuer soll Haushalte dazu zwingen, sich kleiner zu setzen im Namen der Klimaborei. Auch das kein Scherz.
Tja. Ach schau, nicht die Furzsteuer, sondern die Wohnflächensteuer ist der nächste heiße Scheiß in Sachen Raub am Bürger. Ich meine, ich nehme mal auch an, so sollen die alten Leute auch aus ihren großen Wohnungen und Häusern gejagt werden, die sie sich ja im Laufe ihres Lebens erarbeitet haben. Ja. Das fordern grüne Antidemokraten ja eh schon länger. Und das ist verrückt, ja. Die Regierung schafft es nicht, den Wohnbau anzukurbeln, die Bürokratie einzudämmen. Also dann lieber noch mehr Bürokratie und DDR-Methoden.
Das diese Nummer angekommen. Übertrifft sogar DDR-Methoden.
Ich das übertrifft sagen, sogar da muss DDR-Methoden. Ich die DDR verteidigen, ja. Ich glaube auch. Ja.
Denn es, ich meine, in der DDR gab es ja auch eine staatliche Wohnraumlenkung, strenge Regularien. Da musste entweder schwanger gewesen sein oder im Schichtdienst gearbeitet haben oder einer Partei gewesen sein, damit du halt relativ schnell eine Wohnung kriegst. Motivationsschreiben gehörte auch mit dazu und halt ein Parteibonbon.
Ja, das brauchst du ja in Deutschland jetzt nicht.
Na, noch nicht. Aber das Motivationsschreiben in Zukunft bestimmt schon, dass du da zwangsumgesiedelt wirst. Und die DDR hat zumindest noch die Pfoten gelassen von dem Eigentum der Leute. Das heißt also, wenn dir ein Haus gehört hat, dann konntest du damit schon machen, was du willst. Aber auch das ist ja bei uns nicht mehr sicher. Es gibt ja angeblich Vorbilder aus Dänemark und aus Schweden und aus anderen Ländern, die das mal so probiert haben, um eben genau die Leute dazu zu bringen, mit Nudging mehr oder weniger irgendwie in eine kleinere Wohnung umzuziehen. Und wenn, ja, da ist dann wohl auch dein Eigenheim nicht mehr sicher.
Ja.
Vielleicht wirst du dann dazu verurteilt, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen oder so. Denn auch
gute
da wird
Idee.
Ja immer
na, Mensch, man doch Mensch vom Osten, sie taugen also geradezu. Wenn da nicht diese Negerausfälle wären, dann taugen sie glatt als Redenschreiber.
Wo sind denn die Neger ausgefallen? Als Fachkräfte meinst du wahrscheinlich. Das kann natürlich
sein.
Ja, herrlich, herrlich. Das führt, glaube ich, bei Patreon schon offiziell zur Zensur. Da hatte neulich nämlich Christian Schneider sehr Angst. Ich durfte Gast sein bei seinem Podcast und sagte dort mehrfach Neger, weil ich der Meinung bin, das ist nicht das N-Wort, was ja in den USA ein schweres Schimpfwort ist. Deutsche Gutmenschen versuchen das aber zu transponieren und machen daraus aus diesem Schimpfwort Nigger in den USA ein sehr starkes Schimpfwort, das deutsche Negern behaupten, es sei das N-Wort. Das hat er dann alles gepiept, weil er meinte, damit würde er bei Patreon rausfliegen. Ich bin sehr gespannt, was bei uns dann passiert. Deswegen.
Vielleicht fliegen die Neger raus.
Ja. Wie rausfliegen?
Naja, im wahrsten Sinne des Wortes. Werden ausgeflogen oder so. Aber gut, das ist ja alles raus aus den Koalitionsvereinbarungen.
Du bist auf jeden Fall der Karlauer-König.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Ja, danke schön, mache ich gerne für euch. Ich habe noch einen zum Schluss sozusagen.
Ja, warte mal, spar ihn dir ganz kurz auf, weil wenn du da die Heiterkeiten reinstreust, mache ich die Realitäten dazwischen. Zur Realität in Sachen Wirtschaft gehört nämlich auch, dass die EU uns jetzt mit noch einer Behörde bedenkt. Es gibt eine neue EU-Behörde, schreibt Apollo News, die Vermögen europaweit erfassen und schnellere Entziehungswege aufmachen soll. Diese EU-Behörde gegen Geldwäsche soll 2028 anfangen. AMLA heißt sie dann. Unternehmen im Finanzsektor zu überwachen. Die schwarz-rote Koalition will die EU-Behörde nicht nur unterstützen, sondern auch die Beschlagnahmung von Vermögensgegenständen erleichtern.
Ja, die brauchen Geld.
Ach nee.
Ja, wichtig ist dieses Vermögensregister, ja, von dem die EU ja immer behauptet hat, das haben sie gar nicht vor, haben aber gleichzeitig eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Ja. Und darum geht es, um dieses Vermögensregister. Zum Beispiel hat ja der IWF in der Finanzkrise 2008, 2009 schon mal vorgeschlagen, eine einmalige Vermögensabgabe von 10% vorzunehmen. Ja, und für so eine Vermögensabgabe wäre zum Beispiel dieses Vermögensregister die perfekte technische Grundlage. Ja? Oder auch für eine Kriegsabgabe, eine Verschuldungsabgabe. Und in diesem Vermögensregister soll ja alles stehen. Vermögen im Ausland, Immobilien, alles. Erstmal ab Vermögen von 200.000. Dann sagen die, die nicht so viel haben, hey, geil, sollen sie den Reichen doch an den Kragen. Und was die Leute vergessen, das kann jederzeit ab 50.000 gelten oder für alle. Und Merz hat ja auch schon gesagt, wer nicht 100% belegen kann, also Merz unterstützt diese Behörde, die ja in Frankfurt ansässig sein soll.
Mhm. Und 400 Mitarbeiter werden noch gesucht. Ja?
Und der unterstützt die zu 100%. Und er sagt, wer nicht, der Merz sagt ja selber, wer nicht 100% belegen kann, woher sein Geld kommt, dem wird es einfach weggenommen. Also Leute, keine Rechnung mehr wegschmeißen, das könnte euer Ruin werden. Ja, aber das ist das, was jetzt auf uns zukommt.
Ja, ja.
Aber das hat der Mann offensichtlich nicht verstanden, weil sein Geld ist dann ja auch irgendwie weg.
Das Nein, er sein Geld doch nicht.
Nee, sein Geld auch nicht. Und ich glaube, das hat er sehr verstanden. Und wer jetzt noch einen weiteren Hinweis braucht, dass er als Insasse die EU besser verlassen sollte, dem ist vermutlich nicht mehr sonderlich zu helfen. Aber wer drin bleibt, der darf zumindest feststellen, dass es immer mehr werden auch, aus gutem Grund. Denn auch die Sache, auch die Umfolgungspolitik geht kräftig weiter. Und am Dienstagabend, da war mal wieder einer im Staatsfernsehen unterwegs, der gelegentlich ganz gerne mal provoziert, auch da bei diesem Thema. Und das ist Boris Palmer. Der ja eigentlich bekennende Corona-Faschist hat ja das Thema Umfolgung auch zu seinem gemacht. Die Welt schreibt, am Dienstagabend hatte der parteilose Tübinger Oberbürgermeister Palmer in der ZDF-Talkshow Lanz scharfe Kritik an der aktuellen Bürgergeldpraxis in Deutschland geübt. Man möchte nicht, dass Bürgergeldempfänger sofort Knall auf Fall die Wohnung wechseln müssen. Da habe ich erstmal Verständnis. Dann schafft man eine Regelung. Ein Jahr lang wird die Miete nach oben und unbegrenzt bezahlt, sagte er. Ich habe einen Bescheid gesehen, dass eine Bürgergeldfamilie 6.000 Euro im Monat bekommt. Einen Tag später legte der 52-Jährige mit einem Facebook-Beitrag nach. Ich erhalte heute eine noch größere Zahl. Ich erhalte heute eine größere Zahl von Mails, in denen Menschen mir vorhalten, dass das, was ich da berichtet habe, gar nicht wahr sein kann. Doch ist es. Das sei es ja, was man nicht glauben könne. Er habe sogar einen Bescheid gesehen und hat einen Screenshot dann dazu gepostet, einen anonymen, von einem Bürgergeldbescheid aus dem Januar 2023 sogar über 7.471 Euro. Ja, und nun spricht die Republik darüber, Melina. Du hast es vermutlich direkt im Fernsehen gesehen, weil du dir das ja immer gibst.
Ja, ich bin dabei eingeschlafen allerdings.
Ist das so?
Ich fand das ganz, nein, es war eine ganz interessante Runde, weil es waren nur Kommunalpolitiker.
Genau. Ja.
Und deswegen habe ich auch gedacht, oh, das gucke ich mir heute mal an. Und ich habe auch ein bisschen gesehen, aber ich bin dann, das war schon in meiner Schlafphase. Also ich lag da schon so. Und muss gestehen, dass ich dann doch nicht so wahnsinnig viel mitbekommen habe und es dann nachlesen musste.
Okay.
Also ich habe es auch gesehen und fand dieses, es war ja ein Wettstreit letztendlich zwischen den Kommunalbeamten dort, wie schlecht es denn der und der und der Kommune, aus welchen Gründen auch immer geht. Aber Fakt ist eins, gut geht's keinem von denen. Und wo das Geld herkommt, das weiß man auch irgendwie nicht so richtig.
Sehr komisch. Tichy vermeldet derweil, und wir wissen ja, nichts hat mit gar nichts zu tun in unserer Demokratie, vermeldet, das Innenministerium gesteht, Zuwanderer neigen besonders zu Gewalt- und Eigentumsdelikten. Wieder sind einige Jahre vergangen, wieder wurde eine rechte Verschwörungstheorie allgemeingut. Zuwanderung erhöht die Kriminalität. Manche hatten das schon immer gesagt, ja. Nun geben es auch die Regierenden zu. Ändern wollen sie deshalb aber nichts. Zwischen 2023 und 2024, von einem Jahr auf das andere, sind die Gewalttaten, die Ausländer in Deutschland begehen, rasant nach oben geschnellt. So gab es 47,6% mehr türkische Tatverdächtige in diesem Deliktfeld. Daneben waren es 28,9% mehr ukrainische Tatverdächtige und immerhin eine Steigerung von 12,4% bei den ohnehin seit Jahr stark vertretenen mutmaßlichen Gewalttätern mit syrischem Hintergrund, laut polizeilicher Ausgangsstatistik. Und das ist nicht nur in Deutschland der Fall, auch in Österreich, Melina. So vermeldet Apollo News, ein brutaler Überfall mitten im Wiener Prater. Drei jugendliche Täter, darunter ein 14-jähriger Syrer und ein 15-jähriger polizeibekannter Iraker, prügeln auf eine 16-jährige ein, rauben sie aus und stellen das Tatvideo dazu danach ins Netz. Und in Deutschland ein weiterer, um den Hattrick vollzumachen, ein syrischer Täter hat am Samstagabend in Hamburger Stadtteil Billstedt eine 30-jährige Rollstuhlfahrerin sowie einen 60-jährigen Mann mit einem Messer verletzt und anschließend ist er geflohen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Ja, ja, der ist ja jetzt gefasst worden, ja? Mhm. Und Firas A. Und der hat, glaube ich, 245 Mal wurde der dabei ertappt, dass er Autos die Scheiben einschlägt, ja. Dann hat er im Sommer 23 eine Rentnerin, 84, an einem Geldautomaten ausgeraubt. Im Herbst hat er seinen Ex-Chef mit dem Tod bedroht. Er besaß ein verbotenes Butterfly-Messer und der kam dann in U-Haft, wurde aber nach nur einem Tag wieder entlassen, weil er die Tat einräumte, bestünde keine Verdunkelungsgefahr. Und ja, die Behörden sagen, der kann nicht abgeschoben werden, weil in seinem Heimatland Syrien sei sein Leben bedroht. Ja, also das zu diesem Firas A. Aber ich würde noch mal ganz kurz noch was sagen zu dieser Anfrage an das Innenministerium. Das war ja eine Anfrage eines AfD-Abgeordneten. Mhm. Also wie viele, also über die Kriminalität bei Autos. Zu den Zahlen, ja. Ganz krass ist diese lakonische Antwort der Regierung, ja, durch diese parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesinnenministerium Rita Schwarze-Lühr-Sutter. Die schrieb, stärkere Anstiege bei den nichtdeutschen Tatverdächtigen und damit auch bei den zugewanderten Personen können aufgrund des aktuellen Wanderungsgeschehens in der Bundesrepublik Deutschland als durchaus erwartbar eingestuft werden. Ich meine, ja, also wer bis dato behauptet hat, die unkontrollierte Zuwanderung würde das Land unsicherer machen, der wurde ja als rechtsextrem beschimpft. Und jetzt ist das einfach erwartbar gewesen. Ist halt so. Und das sagt eine Vertreterin einer Partei, nämlich der SPD, die Thilo Sarrazin rausgeschmissen hat, weil er genau das prognostiziert hat.
Du meinst, dass Deutschland sich abschlachtet?
Ja, also er hat ja genau über diese Problematiken geschrieben, dass das passieren wird.
Ja. Ja, aber abgesehen davon, man muss doch dazu nochmal drei Stichworte im Prinzip zu diesem Thema sagen. Ja. Es gab ja nun einmal die Afghanistan-Flieger, die nach wie vor hier eintreffen. Das ist jetzt auf Eis gelegt worden. Zunächst mal von der noch amtierenden Bundesregierung. Die nächste, wie die es weitermacht, werden wir sehen. Die Kosten, die wir haben, die werden aber nicht weniger, weil wir bezahlen in der Zeit natürlich, kam mal der Bundespressekonferenz raus, erstmal Hotels, Pensionen, sonst was, dort, wo sich diejenigen, die eigentlich nach Deutschland wollten, jetzt aufhalten. Also Pakistan, glaube ich. Das heißt, die warten da, weil es ihnen ja zugesagt wurde und sie darauf einen rechtlichen Anspruch haben. Andererseits können die Syrer, damit von Afghanistan mal nach Syrien, die erwägen, möglicherweise nach Syrien zurückzukehren, jetzt entweder zweimal zwei Wochen oder einmal vier Wochen nach Hause fliegen, um zu gucken, Zitat, ob das Haus noch steht und ob Verwandte noch leben, um sich dann möglicherweise auf eine Rückkehr vorzubereiten. Wenn ich Bock auf einen Urlaub hätte in mein Heimatland, würde ich auch sagen, oh, ich gucke mal, ob ich da jetzt wieder hin zurückgehe. Das sind auch Sachen, die jetzt gerade beschlossen worden sind. Also man unternimmt doch alles dafür, dass jetzt noch mehr Leute kommen. Sudan, davon wollen wir mal gar nicht anfangen. Das ist ja auch noch eine Geschichte, wo man wieder versucht, noch mehr Leute hierher nach Deutschland zu kriegen. Also irgendwie habe ich den Verdacht, da steckt eine Absicht hinter.
Nein, Moment.
Möglicherweise.
Moment. Bist du etwa hier, verbreitest du hier etwa die Umvolkungstheorie?
Ja, weil viele Leute aus Deutschland gehen ja woanders hin.
Rechtsradikale Verschwörung.
Moment, viele Leute aus Deutschland gehen ja woanders hin. Deswegen
Interessant übrigens auch am Rande, während wir uns also immer weiter Leute importieren, deren Loyalitäten unklar sind, haben wir auch Leute im Staatsdienst, deren Loyalitäten völlig klar sind. Jetzt ist in Hannover nämlich ein Staatsanwalt, ein deutscher Staatsanwalt mit dem schönen Namen Yashar, der Vorname, G, der Nachname, ein Deutsch-Iraner, wie die nicht staatsnahen Medien berichten, der früher Staatsanwalt in der Drogenabteilung war, selbst vor Gericht wegen Drogenschmuggels. Er soll seinen Kollegen und Landsmännern bei dem Import von reichlich Kokain geholfen haben. Interessant dabei ist, dass der Staatssender Deutschlandfunk den Vornamen und den Hintergrund dieses Mannes aber nicht nennt. Da ist es dann einfach nur ein namenloser Staatsanwalt. Die NZZ schreibt allerdings, infiltriert die Kokainmafia den deutschen Staatsapparat. Seit heute muss sich ein Staatsanwalt vor Gericht antworten und gibt diesen Vornamen Yasha G. dann auch mit an. Tja, wer sowas aber tut in Deutschland, der ist Das wissen wir spätestens seit einem entsprechenden Economist-Artikel, aber schnell ein Rechter, beziehungsweise am Rande dessen, was als Meinungsfreiheit hier mal galt. News schreibt, dem britischen Wochenmagazin Economist ist diese Woche etwas an Deutschland aufgefallen. In der Abteilung Europe steht da ein bisschen lapidar, aber ansonsten ganz unverblümt, The Threat to Free Speech in Germany, was man mit die Bedrohung der Meinungsfreiheit in Deutschland übersetzen würde. Es steht aber auch noch mehr da. Darüber heißt es, etwas kleingedruckt, aber doch sehr gut lesbar, Germany's Gag Reflex, was mit Deutschlands Würgereflex zu übersetzen wäre. Mit Würgen ist hier Abwürgen gemeint, so wie bei einer Würgeschlange. Ja, Milena, so werden wir also mittlerweile in Britannien wahrgenommen vom Economist und immerhin in einem Land, in dem ja eine Art Stalinist regiert, der Menschen ebenfalls ins Gefängnis schmeißt, wenn sie etwas sagen, was dem nicht passt.
Ja, ja. Und was sagt die deutsche Regierung in Person ihres Sprechers Hebestreit auf eine Frage von Florian Warweg von den Nachdenkseiten über genau diese Economist-Artikel, ja? Über einzelne Medienberichte, so abstrus sie auch sein mögen, werde ich mich hier nicht äußern. Ja klar, also wenn J.D. Vance das sagt, dann ist es abstrus. Wenn der hoch angesehene Economist, muss man dazu sagen, dasselbe sagt, dann ist das abstrus. Florian Warweg schreibt übrigens auch, dass sogar der aktuelle Bericht von Reporter ohne Grenzen zur Pressefreiheit in Deutschland 2025 von massiver Selbstzensur und strengen Sprachregelungen in den Redaktionen der Leitmedien spricht. Ja. Und ja, laut einer Allensbach-Umfrage vom letzten Jahr sagen inzwischen 40% der Deutschen, sie könnten ihre Meinung nicht mehr frei äußern. Ja. Ja, und das wird noch schlimmer werden mit der nächsten Regierung, weil der Kampf gegen die sogenannten Fake News soll ja auch noch an Fahrt aufnehmen. Laut Herrn Merz.
Davon habe ich gehört, irgendwie das vom BKA, glaube ich, habe ich davon gehört. Ja, in der Tat. Und es gibt einen netten kleinen Artikel aus Tichys Einblick, der das ganz schön zusammenfasst, finde ich. Da schreibt Tichys Einblick nämlich über den Deutschlandfunk, also das beliebte Staatsmedium, und schreibt wie folgt. Der Zwei-Minuten-Hass ist eine feste Institution für die Mitarbeiter des Wahrheitsministeriums in der Welt von 1984. George Orwell beschreibt, wie die Fanatiker ihre Gefolgschaft jeden Tag auf den Feind einschwören, den Hass gegen ihn schüren und somit die Reihen nach innen schließen. Eine Utopie aus dem Jahr 1948. Eine Fiktion über die Auswüchse einer linken Diktatur. In Deutschland gibt es den Deutschlandfunk. Der arbeitet sich am amerikanischen Regierungsberater und Unternehmer Elon Musk ab. Dessen Marke Tesla ist öfter Thema des Staatsradios als die anderen Automarken zusammen. Kein Anlass ist zu gering. Die Verkäufe von Opel, Ford oder Mercedes in Frankreich? Wen scherz? Zu weit weg, zu abwegig. Etwas anderes ist es, wenn es die von Tesla und obendrein, wenn die von Tesla noch obendrein rückläufig sind. Bestes Futter für den Zwei-Minuten-Hass im Deutschlandfunk. Finden die Staatsfunker mal gar keine Meldung zum Schüren des Hasses, dann formulieren sie eine Analyse. Etwa über die Tesla-Files. Files, das klingt ein wenig nach Akte X und ein wenig nach Strafakte. Der Feind Elon Musk als eine Mischung aus einem Außerirdischen und einem Verbrecher. Subtile Dämonisierung ist das nicht. Nur Dämonisierung. Subtil ist der Deutschlandfunk so wenig wie der Zwei-Minuten-Hass in 1984. Eine Auswahl der Überschriften, die sich auf der Senderseite für die letzten 4 Wochen finden, die druckt Tichy dann ab. Es sind insgesamt 15 Stück in den letzten Wochen, wo so über Tesla gesprochen wird. Und was jetzt Frau Migrantenministerin Kansal Kizil-Tepe oder wie sie heißt, in Berlin darüber sagte, habt ihr vielleicht auch gesehen, sie ist Arbeitsministerin in Berlin, SPD-Mitglied, die hat sich auch über Tesla geäußert. Oder über die Tesla als Automarke. Habt ihr es vielleicht mitbekommen?
Hat er nicht sowas gesagt wie Tesla ist Nazi oder so?
Ja, ein Nazi-Auto.
Ein Nazi-Auto, ein genau. Ein Nazi-Auto, ja. Das sagt die Arbeitsministerin von Berlin, wa?
Das ist ja der Witz, ja, verstehst du? Ja. Arbeitsministerin in Berlin, das ist wie Verhütungsminister in der Hölle oder so, ne? Oder Fruchtbarkeits...
Ja, in Brandenburg steht ja das Tesla-Werk, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Nicht mehr lange.
Nicht mehr lange. Und die Berliner Arbeitsministerin sagt, ja, das ist ein Nazi-Auto.
Richtig. Ja,
die sind doch völlig irre da oben.
Richtig. So, Christian, jetzt.
Na, ich wollte nur sagen, ich sehe schon die Aufkleber für die Autos vor mir. Also Hilfe, mein Auto ist Nazi, was kann ich tun? Da kann man doch eine bestimmte neue NGO draus machen, die sich da ganz liebevoll drum kümmert. Also ich meine, wenn denn die AfD auch die NGOs fördern würde. Ich finde, wir sollten in dieser Sendung nicht umhinkommen, zumindest mit einem Satz zu erwähnen, dass es am Mittwoch dieser Woche die AfD geschafft hat, die CDU in den Umfragen zu überflügeln.
Oh ja.
Das ist, finde ich, noch eine Sache, die zumindest mal erwähnenswert ist.
Da hast du völlig recht. Und bei der nächsten Wahl, die vielleicht früher kommt als später, mag das dann übel werden, sofern denn, viele Wenns und Abers, die AfD da antreten darf und sofern die Auszählungen halbwegs der Realität entsprechen. Also ich sehe es noch nicht, das ist viel Wunschdenken. Ob es dann jemals wieder Wahlen gibt, werden wir sehen. Und dass die bisher noch nichts geändert haben in Deutschland, lässt mich so ein bisschen skeptisch sein, dass sich das in Zukunft ändert. Also wie mit der katholischen Kirche und dem WEF.
Völlig d'accord, völlig d'accord. Ja. Denn ich meine, je mehr die AfD an Stimmen oder an Umfragewerten zulegt, umso mehr wird man sich natürlich in den anderen Kreisen darum kümmern, irgendeinen Weg zu finden, die AfD zu verbieten.
Ja, habt ihr Frau Göring gehört? Die sagte jedenfalls, noch könne man das Ruder rumreißen. Und sie will einen neuen Anlauf zum Verbot der AfD angehen.
Ja, dann noch zurück zum Start. Geh nochmal auf los, zieh keine 500 Euro ein und dann...
Ja, wer weiß. Vielleicht kommt's ja. Vielleicht starten sie es ja jetzt bald. Also sie hätte es jedenfalls gern.
Und meine Vermutung wäre einfach nur, sie lösen es jetzt über das, was sie ja auch vorgeschlagen haben, nämlich Leute, die zweimal wegen Hass und Hetze verurteilt worden sind, aus der Wählbarkeit zu nehmen. Das kannst du mit ein bisschen Fleiß auch so machen, dass die AfD dann nicht mehr im Bundestag ist.
Wir sind gespannt, was es davon sein wird und freuen uns auf jeden Fall, das dann im nächsten Fall zu berichten. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, was ich so oft gesagt habe, unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es ist allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Olaf Scholz und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Eine Revolution für unser Grundgesetz. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das spannende Gespräch, Christian vom Osten und Milena Preradovic. Das war Nummer 187 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nicht zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.